Guten Tag, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Heute, am 28.07.2025, haben wir für Sie die 1049. Hörzeitung zusammengestellt. Hans-Dieter Pagalis konnte auch für diese Ausgabe keine Beiträge beisteuern. Dafür haben wir einen Gastleser gewinnen können. Es ist Horst Lüdecke, den Sie schon aus einer anderen Gruppe kennen. Außerdem lesen für Sie Juliane Boll, Dorit Klösters und Tom Petersen. Viel Spaß!
In der grünen Heide soll ein Neubaugebiet kommen. Die Frage, in welchem Umfang Norderstedt neue Wohngebiete entwickeln soll, dazu in welchem Zeitraum, bleibt kontrovers. Das unterstrich nun die neuerliche Debatte um die grüne Heide, das größte neue Quartier in Planung. Langfristig sind hier zwischen Mühlenweg und Hakesheide 1200 Wohnungen und Häuser vorgesehen, umgerechnet für rund 5000 Menschen. Das würde den angespannten Immobilienmarkt erleichtern. Eine Fraktion wollte nun einen kompletten Stopp für 3 Jahre erreichen und löste damit eine Grundsatzdiskussion aus. Insbesondere während der letzten Haushaltssperre haben wir festgestellt, dass Norderstedt nicht nur jetzt, sondern auch in den kommenden Jahren in einem Dilemma stecken wird, sagte Reimar Rathje, Fraktionschef von Wir in Norderstedt, Freie Wähler. Er hatte den Antrag eingebracht, verwies in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr auf Investitionen, die nötig seien, in Schulen oder Sportstätten, auf reduzierte Förderung von Kulturträgern. Wir haben einige Baustellen. Daher findet Rathje, jetzt die grüne Heide weiter zu planen, wäre zu viel. Wir sollten uns eine Auszeit für 3 Jahre nehmen. Wir möchten das Projekt nicht begraben, sondern es strecken. Unterstützung erhielt er von der FDP. Die wollte sogar noch ein weiteres kommendes Wohngebiet bremsen, nämlich Siebeneichen. Das liegt zwischen der Schleswig-Holstein-Straße und dem Classütter Damm mit hunderten Wohneinheiten. Denn dort vermisste der Fraktionsvorsitzende Tobias Mehrlein eine Idee, wie die Grundschulen in der Umgebung die potenziell neuen Schülerinnen und Schüler aufnehmen sollen. Nur, dieser Meinung gegenüber stand breiter Widerstand, so wie von Andreas Münster von der CDU. Wir sehen das anders. Norderstedt hat einen angespannten Wohnungsmarkt. Das Wachstum lässt sich nicht stoppen. Dazu hätten Bürger bezüglich der Rahmenpläne, eben wie kürzlich zur Grünen Heide, Fragen gestellt. Diese müssten beantwortet werden. Wenn wir jetzt stoppen, schwelt das weiter. Ähnlich sieht das die SPD, so Norbert Pranzers. Die ganze Nation spricht von der Beschleunigung von Bauprozessen. Wir haben dringenden Bedarf, Wohnraum zu schaffen und zeitnah geförderte Wohnungen herzustellen. Als Politik müssen wir jetzt auch glaubwürdig bleiben. Reimar Rathje entgegnete dem: Wir haben verschiedene Auffassungen von Stadtentwicklung. Wir sind ja nicht gegen Wohnraum, aber dazu gehört, Bürgern, die nach Norderstedt ziehen, entsprechende soziale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und das sehen wir nicht. Er legte nach. Wie sollen wir die soziale Infrastruktur bezahlen? Mit welchem Geld? Ich finde das unverantwortlich. Ich hätte mir mehr Weitsicht von den anderen Parteien gewünscht. Baudezernent Christoph Magazowski ergriff selbst das Wort, um ausführlich die Position der Stadt zu erläutern. Ich kann das Ansinnen verstehen, sagte er zwar einleitend, aber wir werden so oder so wachsen. Wenn Bauleitverfahren nicht stattfinden, gäbe es trotzdem Nachverdichtung. 60 bis 70% sind B-Pläne. Es ist das einzige Steuerinstrument, das wir haben. Wenn wir darauf verzichten, haben wir diffuses Wachstum. Besagte soziale Infrastruktur sei in den B-Plänen vorgesehen. In der Tat sind Kindertagesstätten mittlerweile stets integriert. Und am Haxhörner Weg ist ein Schulausbau vorgesehen. Hier laufen die Planungen für eine Erweiterung der Grundschule. Zudem habe man bis 2024 einen Bedarf von 5000 Wohneinheiten. Zur Grünen Heide erklärte er, wir sprechen zumindest von einem Jahrzehnt, denn sofern der Rahmenplan steht, werde es mehrere Bebauungspläne geben, es werde nicht alles auf einmal stattfinden. Ich kann nicht empfehlen, diese Planung auf 3 Jahre auszusetzen. Magazowski verwies auch auf finanzielle Aspekte. Schließlich handelt es sich um Flächen, die Eigentum der Stadt bzw. der Entwicklungsgesellschaft sind. Bei einem Verkauf an Investoren winken Millioneneinnahmen. Wie die Debatte schon vermuten ließ, fiel der Antrag letztlich durch. Neben Win, Freie Wähler und FDP stimmte nur die AfD dafür, während CDU, SPD und Grüne dagegen waren. Die Tagesklinik Norderstedt feiert 10. Geburtstag. Es gibt sie seit 10 Jahren in Norderstedt und unzähligen Patienten hat sie seitdem geholfen. Der runde Geburtstag der Tagesklinik beim Umspannwerk wurde jetzt mit einem offiziellen Festakt gefeiert. Chefarzt Clemens Heise, der die Klinik seit 2017 leitet, erklärte: Auch nach 10 Jahren ist der Bedarf an tagesklinischen Behandlung in der Region ungebrochen, die Nachfrage konstant hoch. Im Fokus steht in der Tagesklinik die Behandlung von Depressionen in allen möglichen Formen und Ausprägungen, die Behandlung von Angsterkrankungen sowie wie von Krankheitsbildern wie Burnout sowie von Krisensituationen in der Familie oder am Arbeitsplatz. Der Bau kostete damals rund 5,5 Millionen Euro. Den Start bildeten 5 Mitarbeitende und eine kleine Patientengruppe. Heute sind rund 45 Mitarbeitende tätig, um auf 53 Plätzen umfassend Erwachsene und junge Erwachsene zu behandeln. Die Leistungen gliedern sich in 3 Bereiche. Die Tagesklinik für Erwachsene, die Tagesklinik für junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren sowie die psychiatrische Institutsambulanz. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0403577719400.
Auf Sylt stirbt es sich schöner. Ein packender Kurzkrimi von Frank Deppe. Abgetaucht. Ich gehe dann jetzt mal baden, sagt Christian und dehnte seinen muskulösen Oberkörper. Tatjana strich ihm sanft über die Wange. Pass auf dich auf, Schatz. Er küsste sie zart auf die Lippen. Das werde ich. Christian lief gemächlich den Strand hinunter, drehte sich dabei noch einmal um, winkte ihr fröhlich zu und stieß prompt mit einer älteren Dame zusammen, die sich mit einer kräftigen Schimpftirade revanchierte. Sanfter Wellengang schwappte an den nördlichen, von Kampen gelegenen Strand. Christian wartete gemächlich ins tiefere Wasser und hechtete dann mit einem Kopfsprung ins kühle Nass. Langsam kraulte er in Richtung Horizont, wo sich die Sonne schon dem Meer zuneigte. »Oh Gott, Hilfe, Hilfe!« rief die junge Frau flehentlich und lief auf ein älteres Ehepaar zu, das arglos am Flutsaum entlang spazierte und mit gesenkten Köpfen nach hübschen Muscheln Ausschau hielt. »Was ist?« fragten die Strandläufer irritiert. »Mein Mann da draußen!« Und die junge Frau wies hinaus aufs Meer, wo in großer Distanz 2 Arme verzweifelt winkten. »Er ertrinkt!« »So holen Sie doch Hilfe«, bettelte Tatjana und fiel kraftlos im Sand auf die Knie. Während seine Gattin bei der Weinenden blieb, eilte Herr Müller so schnell wie es ihm möglich war, dem nächsten Strandübergang zu. Einen Rettungsschwimmer stand, das hatte ein rascher Blick zu beiden Seiten gezeigt, suchte er vergebens. »Verdammter Leichtsinn«, dachte sich Herr Müller, während er schnaufend auf einen Mann zueilte, der gerade seinen Hund von den Leinen ließ. »Ein Notfall! Haben Sie ein Handy dabei?« fragte er keuchend. Das Heulen von Martins Hörnern zerstob nach einer geraumen Weile die abendliche Ruhe am Strand. Ein Notarztwagen steuerte den Flutsaum an. Der Allradantrieb wirbelte den Sand fontänenartig auf. Etwas ausrichten konnte der Arzt nicht, ebenso wenig wie die Feuerwehrmänner, die bald im Laufschritt folgten. Es ging weitere Zeit ins Land, ehe sich vom Norden her in der einsetzenden Dämmerung ein Seenotrettungskreuzer schemenhaft ins Sichtfeld der Wartenden schob und von Süden her ein Boot der Wasserwacht durch die Wellen pflügte. Die Suchaktion dauerte bis weit nach Mitternacht. Den bedauernswerten Schwimmer fand man nicht. Auch nach Tagen war weder an Sylt-Stränden noch anderswo an der Küste ein Leichnam angespült worden. Das Meer ging nur ungern wieder her, unkten die alten Sylte aus Erfahrung. Und so nahm Tatjana eines Spätsommertages, der schon herbstliche Züge trug, vor einem leeren Grab Abschied. Die Pastorin musste sie stützen, als sie eine rote Rose hinab in die Grube warf. »Christian wollte so gerne hier in Keitum seine letzte Ruhe finden«, schluchzte sie. Wenig später schritt eine gebrochene Frau mit unsicherem Gang zur Friedhofspforte. Tatjana begleitete die Polizeibeamten zur Tür des kleinen, schon etwas baufälligen Ferienhauses nahe der Lister Bitzelbucht, das ihnen die im Ausland lebenden Eigentümer zur Dauermiete überlassen hatten. So oft es ihre Zeit zuließ, tauschten Christian und Tatjana seitdem die Wochenende mit ihrem Domizil in Kiel ein. Knarrend schloss die Tür des Ferienhauses und Tatjana ließ sich in der kleinen Küche auf einen Stuhl sinken. »Sie sind weg. Willst du einen Kaffee, Schatz?« rief sie in die Stille hinein. »Ja, gerne«, klang es unten von der Kellertreppe fröhlich zurück. Als sich Christian von der Küste weit genug entfernt wehnte, begann er mit den Armen heftig zu winken. Schließlich streckte er seinen Körper und ließ sich auf den Rücken entspannt durch die Wellen treiben. Vom Strand aus war er jetzt nicht mehr wahrzunehmen. Erst nach geraumer Zeit, als ihn die Strömung wie beabsichtigt ein weites Stück nach Norden getragen hatte, begann er im Schutz der Dämmerung an Land zu kraulen, wo sich außer einem Rudel krächzender Möwen nichts mehr regte. Die Dunkelheit einer mondleeren Nacht hatte bereits eingesetzt, als er querfeldein durch die Dünen das Haus erreichte. Nach einer ausgiebigen heißen Dusche bezog er im Keller sein neues Domizil, das sich hinter einer Schrankwand verbarg. Ein mittelgroßer Raum, dessen Platz für Bett, Tisch und Stuhl, ein Waschbecken sowie einen guten, gefüllten Vorratsschrank gerade eben genügte. Regelmäßig besuchte ihn Tatjana fortan im Untergrund und berichtete, mehrfach sei die Polizei ins Haus gekommen, um mit Tatjana die Vorgänge zu rekapitulieren und sie über den neuesten Erkenntnisstand, der keine neuen Erkenntnisse barg, zu unterrichten. Es hatte glänzend funktioniert. Sogar die alte Dame, die er bewusst angerempelt hatte, war nach einem Zeitungsbericht auf der Polizeiwache erschienen und hatte von einem Zusammenstoß mit dem Rüppel berichtet. Das Ehepaar Müller gab zu Protokoll, dass der Schwimmer eine ganze Weile lang heftig mit den Armen gewunken habe und dann plötzlich jede Bewegung erstarrt sei. Seine Frau sei einer Ohnmacht nahe gewesen. Es war doch ein guter Schwimmer, sogar mehrfacher Jugendmeister, sinnierte der junge Polizeibeamte, als sie wieder einmal das Ferienhausen verließen und auf die Landstraße Richtung Kampen einbogen. »Wenn du draußen auf dem Meer einen Herzinfarkt bekommst, nützt dir das auch nichts«, brummte sein älterer Kollege. Der Herbst zog über die Insel und schließlich der Winter. An jenem zweiten Wochenende reiste Tatjana von Kiel auf die Insel, den Kofferraum des Wagens voller Lebensmittel, die sie im Dunkeln in der nun verwaisten Siedlung des Westerheidetals entlud. Die Zeit zwischen den Wochenenden wurde für Christian quälend lang. Allein der Gedanke an die Zukunft verlieh ihm mentale Kraft, während er sich mit Liegestützen und Klimmzügen körperlich fit hielt. Dennoch hatte er einige Kilo zugenommen und war auffallend blass. als Tatjana an einem milden Frühlingstag wieder einmal die Haustür aufschloss. »Ich halte es nicht länger aus«, stöhnte Christian. »Ich will endlich wieder die Sonne sehen.« Tatjana streichelte seine Wange. »Du wirst bald nur noch die Sonne sehen, mein Schatz.« Während Christian so viel schlief wie und so viele Bücher verschlang wie noch nie in seinem Leben, führte Tatjana in Kiel zähe Verhandlungen. Ein Jahr nach dem Verschwinden ihres Mannes wurde ihrem Wunsch, ihn für tot zu erklären, stattgegeben. Nun musste der Versicherungskonzern tief in die Tasche greifen. 3 Millionen Euro Lebensversicherung waren kein Pappenstiel. Ein Versicherungsdetektiv hatte Tatjana in unregelmäßigen Abständen immer wieder überwacht, war ihr sogar 2-mal nach Sylt gefolgt. Er fand nichts Greifbares. Es war der vorletzte Besuch, den Tatjana ihrem Mann abstattete. »Wir haben es fast geschafft«, munterte sie ihn auf und blätterte den Reisepass auf, den Christian schon vor 1,5 Jahren von einem Fälscher in Hamburg für teures Geld hatte anfertigen lassen. Der Pass hatte einen Großteil der letzten Ersparnisse verschlungen. »Ich freue mich auf das neue Leben mit dir in Costa Rica, mein geliebter Thomas Gruber. An den Namen muss ich mich erst noch gewöhnen, genauso wie an deinen Vollbart«, lachte Tatjana. Den hatte sich Christian für das Passfoto wachsen lassen und danach wieder abrasiert. Doch jetzt wucherten die Barthaare längst schon wieder kräftig. Christian stützte das Kinn in die hohle Hand. »Ob sie uns fehlen werden?« Tatjana blickte ihn verwundert an. »Wer wird uns fehlen?« Christian blickte mit halb geschlossenen Lidern zur Kellerdecke empor. »Die Sylter Dünen und das Wattenmeer, Fischbrötchen bei Gosch und Radfahren am Nösedeich. Die Kieler Woche und der alte Botanische Garten, die Meisterschaften des THW und die Kreuzfahrtschiffe am Ostseekai.« Tatjana beugte sich nach vorne und küsste ihn zart auf die Schläfe. »Aber dafür tauschst du doch etwas anderes ein«, flüsterte sie. »Vulkanische Bergketten und Ananasstauden, Salsa und Orchideen.« Er lächelte und zog sie zu sich auf sein Bett. »Vulkanische Bergketten und Ananasstauden, Salsa und Orchideen. Ich kann das gar nicht mehr abwarten, mein Liebling.« Tatjana drehte sich im Bett um. »Ich doch auch nicht, mein Engel«, entgegnete der muskulöse junge Mann an ihrer Seite und schenkte ihr einen tiefen Blick auf seinen sandbraunen Augen. Dann verengten sich seine Pupillen. »Dass du noch mal zu deinem Alten musst!« Tatjana küsste ihn zart auf die Schläfe. »Ein letztes Mal, mein Liebling, ein letztes Mal.« Ihr Liebhaber blickte aus dem Fenster, wo die letzten Sonnenstrahlen des Tages Kiel in ein mildes Licht tauchten. Die Rosen reckten sich in den Gärten der Friesenhäuser der Sonne entgegen. Und die Amseln zwitscherten um die Wette, als Tatjana die Kellertreppe hinabschritt. »Wir haben es geschafft«, rief sie Christian zu und fiel ihn um den Hals. Zur Feier des Tages, sie zauberte aus ihrer Tasche eine Flasche Rotwein, habe ich mich in Unkosten gestürzt. Christian musterte das Etikett. »Ein Rothschild Carudé de Lafayette, Jahrgang 2009. Das sind dann wohl 300 Euro flüssige Geldanlage. Hatten wir überhaupt noch so viel auf dem Konto?« Tatjana stieß ihn gegen die Schulter. »Wir werden bald noch viel, viel mehr auf dem Konto haben. Die Versicherung hat vorgestern überwiesen. Ich habe mit der Bank alles besprochen. Sie wird uns das Geld nächste Woche auf mein neues Konto überweisen.« »Nach Costa Rica, mein Schatz.« »Lass uns darauf anstoßen«, zwinkerte Christian und wollte nach der Flasche greifen. Tatjana kam ihm zuvor. »Ich mach das schon. Erzähl du mir noch einmal den Endspurt unseres Marathons.« Er lehnte sich zurück. »Wie gerne. Thomas Gruber fliegt nächsten Dienstag ab Hamburg. Du folgst am Freitag ab Frankfurt. Ich hole dich am Samstag um 19 Uhr am Flughafen Saint-Jose ab. Und dann fahren wir unser neues Leben.« Tatjana nickte zustimmend, stand auf, entkorkte den Wein mit leichter Hand und füllte in der Küche die Gläser. Sie kehrte zurück und lächelte. »Darauf trinken wir.« Sanft berührten sich die Gläser, sanft die Lippen. Christian trank genießerisch einen großen Schluck und rollte mit den Augen. »Ein Jahr für die Ewigkeit, ich trinke auf uns.« und auf Christian. Untergang in den Fluten und auferstanden als Thomas wie Phönix aus der Asche. Ich trinke auf dich, mein Engel, und ich trinke auf jede Ananas und auf jede Orchidee, die in Costa, in... Christian verspürte eine lähmende Schwere in seinem Kopf und das Weinglas aus seiner Hand kippen. Tat, 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 was? Er sackte in sich zusammen. Tatjana trank ihr Glas aus und stellte es auf den Tisch. Sie ging hinüber zur Spüle, faltete ein Tütchen mit Resten von Pulver sorgfältig zusammen, setzte sich wieder und betrachtete den Toten andächtig eine Weile. Tja, mein Lieber, hauchte sie schließlich kaum hörbar, als stünden schon wieder Polizeibeamte oben im Wohnzimmer. Auch für dich gilt die Finale aller Weisheiten. Man stirbt nur einmal, und stieg die Kellertreppe hinauf.
Die Schneiderin Biba Karlinski macht nach 45 Jahren ihren Laden dicht. Jetzt ist Feierabend für Biba Karlinski. Sie ist 76 Jahre alt. Nach 45 Jahren schließt sie aus Altersgründen zum 31. Juli ihre Änderungsschneiderei an der Ulzburger Straße 385 in Norderstedt. Irgendwann muss ja mal Schluss sein. Es reicht nun auch, sagt sie. Der Abschied fällt ihr aber schon schwer, vor allem wegen der vielen netten Kunden. Die Leute kamen her und haben mir von ihren Sorgen und Problemen berichtet. Da ging es mal um Scheidungen oder Ärger mit den Kindern. Ich war für viele auch so eine Art Beichtstuhl. Zum Abschied plaudert sie nun ein wenig aus dem Nähkästchen. Jacken, Anzüge, Hosen oder Brautkleider. Alles hat Biba Karlinski in den vergangenen 45 Jahren in ihrer knapp 24 Quadratmeter großen Änderungsschneiderei gekürzt, geflickt oder ausgebessert. Eine Nähmaschine, eine Kettelmaschine und eine Blindstichmaschine bildeten die wichtigsten Arbeitswerkzeuge der 76-Jährigen. Die Hochzeitsaufträge wurden zuletzt aber immer weniger. Die Leute heiraten halt nicht mehr so oft traditionell im Anzug und Brautkleid. Außerdem lassen die Herren ihre Hosen heutzutage auch nur noch selten kürzen, sondern krempeln sie einfach um, wenn sie zu lang sind. Vorbeigeschaut haben in den 1980er Jahren auch regelmäßig die Ex-HSV-Größen Horst Rubesch, Felix Magath und Trainer Ernst Happel. Damals hat der HSV noch in Norderstedt trainiert. Meist haben sie Hosen zum Ändern gebracht. Die waren alle sehr nett. Ich hatte aber keine Ahnung von Fußball. Irgendwann sagte der Herr Happel zu mir, dass er Trainer beim HSV sei. Das wusste ich nicht. Biba führte tatsächlich mit dem Grandler ein paar nette Gespräche. Biba Karlinski stammt aus Malaysia, wuchs dort im Dorf Kampung Kertapulas auf. Das liegt wunderschön am Strand. Biba ist arabisch und bedeutet so viel wie Männerfreude, sagt sie. Sie war eines von, 24 Kindern ihrer Eltern. Die Hälfte davon sind aber schon gestorben. Meine Mutter war eine ganz zierliche Person, mein Vater auch. Daher war es auch etwas überraschend, dass sie so viele Kinder bekamen, sagt Biba. Mit ihrem Mann Paul, er ist 83, lebt sie seit 1973 in Norderstedt. Geheiratet hatte die Näherin den damaligen Seemann ein paar Monate zuvor in Hamburg-Stellingen. Kennengelernt haben sie sich in Singapur. Ein Zufall. Paul war seinerzeit als Maschineningenieur mit dem Versorgungsschiff Universe Commander von Hamburg aus unterwegs nach Vietnam. In Singapur musste das Schiff einen Stopp einlegen und für 3 Monate in die Werft. Der junge Paul wollte etwas erleben und ging in die Stadt. In einem Supermarkt fragte er 2 Frauen nach der nächsten Diskothek und ob sie nicht Lust hätten mitzukommen. Eine der beiden war Biba. Sie arbeitete zu der Zeit bei einer niederländischen Familie als Au-pair-Mädchen und ging mit in die Disco. In den kommenden Wochen trafen sich die beiden immer häufiger. Per Telefon machte ihr Paul dann sogar einen Heiratsantrag. Allerdings musste er dann erstmals wieder aufs Schiff für die nächsten 9 Monate. Als er schließlich wieder in Hamburg-Eidelstedt eintraf, rief er sofort seine Zukünftige an und schickte Geld und ein Flugticket. Das war alles irgendwie Zufall. Ich hatte aber sofort einen guten Eindruck von ihm und habe gedacht, dass dies vielleicht entscheidend für meine Zukunft sein könnte, erinnert sich Bieber. Sie bekam mit ihrem Paul ein Kind. Sohn Karim hat 1975 das Licht der Welt erblickt. Das Nähen hat Bieber Kalinski in ihrer Heimat gelernt. Als ihre Vorgängerin 1980 das Nähereigeschäft an der Ulzburger Straße 385 aufgeben wollte, griff das Ehepaar Kalinski zu und blieb dort für 45 Jahre. Paul hatte seiner Gattin dann schon früh einen ganz wichtigen Wunsch erfüllt. Meine Frau wollte nicht mehr, dass ich zur See fahre. Ich war vorher mit dem Schiff oft auf Montage in ganz Europa. Danach habe ich mal eine Kaffeerösterei aufgebaut. Anschließend war ich 31 Jahre bei Grace in Norderstedt. Die neu gewonnene Freizeit wollen beide künftig vermehrt fürs Reisen nutzen und für ihren Kleingarten in Langenhorn. Das ist unser Ausgleich und mein Lieblingsplatz, betont Bieber, die bis zum 31. Juli nur noch sporadisch in ihrer Änderungsschneiderei vorbeischauen wird. Ein Nachmieter für die freie Ladenfläche scheint auch schon gefunden. Der benachbarte Friseursalon Yasins Barbershop hat Interesse bekundet und möchte seinen Salon vergrößern. Im folgenden Beitrag geht es um Eddie Diekfuss, den Ortsbeauftragten des Technischen Hilfswerks in Norderstedt. Auslandseinsätze in Jordanien und im Nordirak, Großbrände mit Gefahr für Menschenleben, Hochwasser im Ahrtal, Sondereinsatz während der Jahre der Corona-Pandemie. Eddie Diekfuss wirkt wie einer, den all das nicht erschüttern kann. Norderstedts neuer Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks lebt für sein Ehrenamt, für das er sich gerne um die 10 Extrastunden jede Woche freischaufelt und mit dem er inzwischen seine halbe Familie angesteckt hat. Schon Eddie Diekfuss Vater und Bruder waren beim THW, aber so richtig dafür eingenommen hat ihn erst sein Mathe- und Physiklehrer. Der war THW-Zugführer in Hamburg-Bergedorf. Damals ging ich in Wentorf zur Schule und er hat unsere halbe Klasse begeistert, erinnert sich der heute 50-Jährige. Mit 17 Jahren trat er in den THW-Ortsverband Hamburg-Bergedorf ein, zog später nach Norderstedt und wechselte zum THW Norderstedt. Nach der Schule leistete er dort seinen Wehrersatzdienst, entschied sich aber dennoch, Zeitsoldat zu werden. Als seine Einheit aufgelöst wurde, entschied Diekfuss sich für einen Wechsel in die Wirtschaft, verließ die Bundeswehr und nahm eine Beschäftigung bei der Firma Hansenet, heute Telefonica, an. In seiner Freizeit ist Eddie Diekfuss vor allem beim THW und das mit ganzem Herzen. Er sitzt in seinem Büro in der Tycho-Brahe-Kehre in Norderstedt. Unten wirbelt eine Gruppe Kinder herum, THW-Nachwuchs beim wöchentlichen Treffen. Auf dem Hof stehen mächtige blaue Fahrzeuge. Das THW ist breiter aufgestellt als die Feuerwehr und kommt immer dann zum Einsatz, wenn es um Logistik, Bergungen, aber auch generell um technische Hilfe geht. Wir sind eine Bundesoberbehörde im Bereich des Innenministeriums und wir sind eigentlich weltweit einzigartig, erklärt Diekfuss. Bundesweit hat das THW rund 2.100 hauptamtliche Kräfte in der Verwaltung und mehr als 80.000 Ehrenamtliche. In Schleswig-Holsteins viertgrößter Stadt sind es rund 60, die sich in Teileinheiten mit jeweils 9 bis 12 Personen aufteilen. Genau wie bei der Feuerwehr bekommen die Freiwilligen des THW ihre Einsätze aufs Handy geschickt. Letztens zum Beispiel ging ein Einsatz ein, der hieß Feuer 7Y. In Quickborn-Heide brannte eine Industriehalle und Eddie Diekfuss wusste direkt, jetzt wird es ernst. Feuer 7 heißt 7 Löschzüge, das ist das höchste, was es in Schleswig-Holstein gibt. Und ein Y bedeutet, dass Menschenleben in Gefahr sind. Wir wurden zur Unterstützung mit alarmiert und hatten die Aufgabe, sämtliche Aggregate, Geräte und Einsatzfahrzeuge zu betanken, denn der Einsatz dauerte 22 Stunden lang. Dass Katastrophenszenarien angesichts der politischen Weltlage, aber auch klimatischer Bedingungen durchaus Realität werden können, ist den Ehrenamtlichen vom THW immer bewusst. In den Hallen stehen neben 7 Einsatzfahrzeugen deshalb unter anderem Zelte, Feldbetten, Zeltheizungen, Tische und Bänke, außerdem Kabelbrücken, Kabeltrommeln und mehrere Tauchpumpen mit mehr als 5000 Liter Pumpleistung pro Minute. Auch für den Fall eines Mega-Blackouts liegen bereits Pläne in der Schublade. Wir haben im Kreis Segeberg dazu ein Konzept erarbeitet, erklärt Diekfoss. Das THW hat einen eigenen Einsatzabschnitt und stellt die Treibstoffversorgung der Einsatzkräfte sicher. Die Einsatzversorgung der Einsatzkräfte? Eddie Diekfoss nickt. Im Falle eines Mega-Blackouts rechnen alle Organisationen damit, dass nur maximal 50% ihrer Ehrenamtlichen dann überhaupt kommen. Schließlich sind wir alle nur Menschen, wer lässt schon gerne den Rest der Familie zu Hause in der Dunkelheit sitzen? Die Familie ist immer das höhere Gut. Also haben wir einen Alarmierungsplan, bei dem wir nicht auf EDV, auf Strom angewiesen sind und außerdem die Helfer mitsamt ihrer Familien abholen können, damit alle zusammenbleiben und die Helferinnen und Helfer den Kopf frei haben. Ein anderes Szenario sind Folgen des Klimawandels, beispielsweise große Waldbrände oder Hochwasser. Da brauchen wir keine speziellen Pläne, so etwas trainieren wir ständig, sagt Eddie Diekfoss, der 2021 als Retter federführend im Ahrtal mit dabei war. Genauso, wenn es um technische Hilfe oder Bergungsarbeiten bei schweren Unfällen geht. Auch das gehört zur Grundausbildung der THWler dazu. Ungefähr 120 Stunden Unterricht, gemeinsam mit anderen Ortsverbänden, um gleich das Zusammenspiel zu üben. Zu den Unterrichtsinhalten gehören unter anderem der Aufbau des THW, psychosoziale Notversorgung, Sensibilisierung für ABC-Lagen, Metall-, Stein- und Holzbearbeitung, Pumpen, Transport von Verletzten und Überwinden von Hindernissen. Dazu kommen regelmäßige Übungen mit Feuerwehr, Polizei, DRK und DLRG. Bleibt noch die Frage, wie man auf eine Pandemie vorbereitet ist. Im Bereich Logistik können wir beim THW unheimlich viel, unheimlich lange, sagt Eddie Diekfoss und erzählt dann vom größten Einsatz, den er jemals hatte, nämlich während der Corona-Pandemie. Wir waren für die Logistik zuständig, zuerst für Masken, später dann für Tests, Schutzanzüge und Beatmungsgeräte. Irgendwann war der Impfstoff da, den jeder haben wollte und der möglichst unauffällig und gut gekühlt vom geheimen Landeslager in Bostedt aus durch Schleswig-Holstein transportiert werden musste. Wir bekamen damals den Auftrag, im gesamten Bundesland die Impfstofftransporte zu planen und durchzuführen. Bis auf das Landespolizeiamt kannte niemand die Routen, denn so eine kleine Flasche war ja damals wertvoller als Gold. Und dann beginnt Eddie Diekfoss zu erzählen von all den anderen Einsätzen. Ich war einen Monat im Auslandseinsatz, als es mit dem Syrienkrieg losging. Das war in Jordanien an der syrischen Grenze. Es war eines der größten Flüchtlingscamps. Außerdem war ich im Nordirak. Das war anders beeindruckend, denn es war zur IS-Zeit. Wir kümmerten uns mitten in der Wüste um die Sanitäranlagen, zuerst in UNHCR-Zelte, später in Wohncontainern. Für seine Frau und die 3 inzwischen fast erwachsenen Kinder sei das inzwischen Alltag, zumal zumindest sein ältester Sohn und seine Frau ebenfalls in Norderstedt im THW sind, sie sogar als seine Stellvertreterin. Als Ortsbeauftragter ist Eddie Diekfoss wie eine Art Geschäftsführer, leitet den Fuhrpark, vertritt das THW Norderstedt in der Öffentlichkeit und ist auch Ansprechpartner für all die anderen Ehrenamtler und die, die es noch werden wollen. Zu uns kommen viele, die Spaß am Thema Technik haben oder ihn durch uns bekommen, sagt er und nennt sich selbst als Beispiel. Ich habe zwar Kommunalverwaltung gelernt, aber ich habe seit 2008 einen alten Bauernhof von 1870, den ich komplett umbaue und an dem man eigentlich nie fertig wird. Ich mache das alles ohne Handwerker. Das habe ich alles beim THW gelernt.
Und noch ein Kurzkrimi von der Insel Sylt. Lauf, was du kannst. Es liest für sie Tom Petersen. Er rannte über den schmalen Dünenweg, als ginge es um sein Leben. Der Atem rasselte, mit einem kurzen Ruck wandte er den Kopf nach hinten. Die Verfolger saßen ihm im Nacken. Schemenhaft sah er ihre Köpfe hinter der letzten Biegung auftauchen. Drei oder vier waren es, und sie holten auf. Wirre Gedanken schossen ihm durch den Kopf. Sicherlich war er nicht immer ein Musterknabe gewesen, aber schon in der Schule hatte es angefangen. Warum musste der dicke Thomas aus der Parallelklasse, der blöde Streber auf dem Schulhof, mit seiner neuen Armbanduhr auch so prahlen? Ein kurzer Ringkampf, eine zersplitterte Uhr, eine Gardinpredigt vom Rektor waren das Resultat gewesen. Seine Lungen, so schien es ihm, drohten zu platzen. Lange würde er das nicht mehr durchhalten, so viel war klar. Doch welche Alternative blieb ihm schon? Er musste sie abschütteln, egal wie. Auf einer Düne grasten ein paar verwirrte Schafe, die bei seinem Blick nur kurz die Köpfe hoben, um dann wieder gelangweilt an dürren Halm zu knabbern. Stoßweise quoll sein Atem hervor. Ob die Verfolger schon Boden gut gemacht hatten? Er wagte sich nicht umzudrehen. Er erinnerte sich an Kai, sein bester Freund in Jugendtagen. Es waren wilde Zeiten und dann kam diese Nacht. Sturzbetrunken waren sie gewesen, als Kai im Wegesrand eine Eisenstange auflas. An der nächsten Straßenecke hatten sie mit blinden Aktionismus versucht, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Eine verbogene Stange, ein ramponierter Automat, der allen Anfeindungen trotzte, und eine waghalsige Flucht vor einem nahenden Streifenwagen, bei der sich Kai eine klaffende Kopfwunde zuzog, waren das Resultat gewesen. Wie sein ganzer Körper schmerzte. Er musste es tun. Er musste den Kopf noch einmal wenden. Vier waren es jetzt. Jetzt erkannte er es genau, und sie hatten wieder einige Meter Boden gut gemacht. Dort vorne erblickten die ersten Häuser von List. Wenn er den Ort erreichen würde, vielleicht könnte er sie dann abschütteln. Sandra kam ihm in den Sinn, seine große Liebe. 3 Jahre währte die warme Zuneigung, bevor sie abrupt erfror. Sicherlich lag es auch an jenem Abend. Er wollte den starken Mann markieren, hatte das Gaspedal durchgedrückt. Sandra schrie noch kurz auf. Da hatte er den anderen Wagen auch schon gerammt. Ihr gebrochener Arm, eine gescheiterte Beziehung, eine Strafanzeige waren das Resultat gewesen. Seine letzten Kräfte verschwanden. Er ahnte, dass er kein Inneren gab. Schon glaubte er, die Schritte seiner Verfolger im knirschenden Kies wahrzunehmen. Warum zum Teufel hatte er sich darauf eingelassen? Er hatte doch gewusst, dass es ein Wagnis war. Aber sein Ehrgeiz hatte letztlich die Oberhand behalten. Einmal, nur einmal wollte er ihn gewinnen, den alljährlichen Syltlauf von Hörnum nach List.
Die U-Bahn-Linie 1 in Norderstedt wird bald für 3 Wochen unterbrochen sein. Die Hochbahn sperrt die Linie U1 zwischen Norderstedt-Mitte und Garstedt für 3 Wochen komplett. Von Montag, 4. August bis einschließlich Sonntag, 24. August, fahren auf diesem Streckenabschnitt nur Ersatzbusse. Grund für die Bauarbeiten ist der Zahn der Zeit. Nach rund 30 Jahren Betrieb muss die Infrastruktur auf dem betroffenen Streckenabschnitt erneuert werden, teilte die Hochbahn mit. Während der Sperrung sollen knapp 1700 Meter Gleise und rund 2400 Schwellen ausgetauscht werden. Die alten Holzschwellen werden durch Betonbauteile ersetzt. Diese seien laut Hochbahn langlebiger, formstabiler und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. Bis die Strecke innerhalb der 3 Wochen fit gemacht wird, müssen HVV-Kundinnen und Kunden Geduld beweisen. Die Hochbahn hat die Arbeiten extra in die fahrgastschwächeren Sommerferien gelegt. Zudem richtet sie einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Norderstedt-Mitte und Garstedt ein. Je nach Verkehrslage kann sich die Fahrzeit um bis zu 20 Minuten verlängern. Fahrgäste werden gebeten, die Aushänge vor Ort sowie Durchsagen zu beachten. Weitere Informationen zu den Abfahrtszeiten gibt es vor Antritt der Fahrt auf hvv.de oder in der HVV-App. Eine Geschichte von Elke Heidenreich, geschrieben im Jahr 1993. Viele der Personen, über die sie erzählt, sind schon tot, aber das Thema ist immer noch aktuell. Überschrift: Die Schönen von Hollywood. Wie unsere Mütter wollten wir nie aussehen, aber wie Audrey Hepburn, Liz Taylor oder Vivien Leigh bzw. Scarlett O'Hara. Und unsere Mütter wollten auch nicht wie ihre Mütter aussehen, sondern wie die Göttinnen auf den Salem-Zigarettenbildern. Lillian Harvey, Greta Garbo, Brigitte Helm, Marlene Dietrich, Gitta Alpar, Carol Lombard. Übrigens alle blond. Und vielleicht schwärmten die Großmütter genauso für Jean Harlow, Mae West und Gloria Swanson. Ach ja, alle blond. Die Hollywood-Frau schlechthin ist blond. Klug ist nicht so wichtig. Schön ist wichtig. Und blond ist wichtig. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wer so veilchenblaue Augen hat wie Liz Taylor, darf auch dunkles Haar haben. Wer so rehzart ist wie Audrey Hepburn, muss geradezu dunkel sein. Aber von Marilyn Monroe bis hin zu Madonnas verzweifelten Versuchen, durch immer neues Nachfärben ihr zu gleichen. In Hollywood war und ist blond angesagt. Lauren Bacall und Brigitte Bardot, Meryl Streep, Mia Farrow, Kim Basinger, Glenn Close, Michelle Pfeiffer. Blond. Engelchen, sagt Humphrey Bogart zu einer Blondine, ehe er das Zimmer verlässt und indem er ihr ein Buch zuwirft. Engelchen, lies das. An deinem Körper gibt es nichts mehr zu verbessern. Die schöne, sündige Frau ist blond. Auch das treu, doofe Hausmutterchen à la Doris Day. Superblond. Und da saßen wir nun mit 15 in den Kinos und wussten, wenn wir uns keine Haartönungscreme kaufen, wäre alles schon von vornherein gelaufen. Das Kino, der dunkle, geheimnisvolle Ort, in dem man mit dem ersten Freund saß, die heißen Hände fest ineinander verschränkt, zeigte uns die ersten Identifikationsfiguren. Nein, so angezogen wie Scarlett O'Hara oder Sissy konnten wir in Essen-Rüttenscheid nicht herumlaufen. Aber die flachen Ballerinas von Leslie Caron, die weit schwingenden Röcke von Audrey Hepburn, das war zu machen. Wir trugen Brigitte Bardots Ringelpullover, einen blonden Pferdeschwanz wie sie und bonbonrosa Lippen. Wir verglichen unsere Freunde mit Gary Cooper, Montgomery Clift und James Dean und verlangten Hautengel Levis und eine Zigarette im Mundwinkel, sonst lief gar nichts. Später, als wir The Purple Rose of Cairo sahen, in dem der angebetete Filmschönling Mia Farrow zuliebe von der Leinwand hinunter in den Zuschauerraum steigt und mit ihr eine Affäre beginnt, dachten wir, dass wir in den 50er Jahren alles dafür gegeben hätten, wäre Marlon Brando einmal zu uns ins Parkett hinuntergestiegen. Würde er das heute tun, liefen wir lautschreiend davon. Im Kino passieren die Träume und Albträume. Wir messen unsere Wirklichkeit an der, die wir da sehen, unser Leben an dem, das uns vorgeführt wird, unser Aussehen an dem der Stars, nicht an allen. Ingrid Bergmann, Silvana Mangano, das waren Frauen von einer so überirdischen Schönheit, da verbat sich jeder Vergleich, jedes Sehnen. Aber was zum Teufel sollte Ellen Barkin haben, was wir nicht auch hätten? Was war denn Besonderes an Meryl Streep, Diane Keaton und Jessica Lange? Jede Frau kann schön sein. Auch aus einem Allerweltsgesicht können der richtige Maskenbildner und der richtige Augenblick alles machen. Engelchen, sagte Humphrey Bogart zu der unscheinbaren Vorzimmersekretärin. Engelchen, tu mir einen Gefallen, nimm die Brille ab und löse dein Haar für mich. Wow, ich wusste es doch, auch in dir steckt eine Göttin. Na bitte. Wir nahmen die Brillen ab, wir lösten das Haar. Wir sahen niemals aus wie Grace Kelly oder Lauren Bacall. Am Anfang in unseren ersten Kinojahren waren die Stars noch älter als wir. Dann waren wir gleichaltrig. Heute sind wir älter und staunen über Julia Roberts. So viele Zähne hat man heute. Und sieht nicht im Grunde Katharine Hepburn viel besser aus als Julia Roberts? Ist vielleicht Jugend und Schönheit gar kein Synonym? Auch unser Frauenbild hat sich geändert und das Hollywood-Frauenbild zieht mit. Der Vamp der frühen Jahre räkelte sich in Pelzen auf Seidenbetten, behangen mit ein paar Kilo Schmuck. Dann trugen die Frauen Schneiderkostüme, waren das, was man tough nennt. Zäh, selbstbewusst, zielstrebig, lehnten sich aber zu gern an eine Nadelstreifenschulter an und waren letztlich ohne Mann doch tief unglücklich. In den klassischen Kriminal- und Agentenfilmen fungierten die Frauen als mehr oder weniger dusselige Liebchen. Gespielinnen hießen sie gar bei, beziehungsweise unter, James Bond. Heute ballern sie selbst, wie Kathleen Turner im Rosenkrieg und all die anderen verrückten Mädels mit ihren Basic Instincts und Fatal Attractions. Auch früher gab es neben den Glamour-Stars schon die Verrückten, die nicht ganz so attraktiv und atemberaubend waren, dafür aber etwas anderes konnten. Tanzen wie Debbie Reynolds und Ginger Rogers, schwimmen wie Esther Williams, fluchen wie Bette Midler. Heute gehören Frauen wie Kathy Bates, Whoopi Goldberg, Marianne Sägebrecht zu den Stars. In den 50ern wären sie unmöglich gewesen. Die Traumfabrik wird zur Realitätsfabrik, die unsere Träume zu erraten versucht und sie recht und schlecht bedient. Was ist in? Scheidungsdramen? Bitte sehr. Kramer gegen Kramer, Husbands and Wives. Das ist das Leben, wie wir es kennen. Wir identifizieren uns illusionslos. Ja, so sind wir auch. Müde, zänkisch, eifersüchtig, klumpig angezogen, in der Überforderung des Alltags. Und dann wird ein alter Hollywood-Film wiederholt und die alten Träume erwachen. So elegant, so schön, so geheimnisvoll wären wir auch gern. Aber wir wissen auch, dass schöne Mädels in Hollywood fast immer unter die Räder kamen. Nicht jede konnte einen Fürsten heiraten und davonschweben. Auf viele warteten Armut, Suff, Drogen und die Unfähigkeit, mit Alter, mit dem Verlust von Ruhm und Schönheit fertig zu werden. Marilyn und Romy und Grace sind tot. Die beiden Hepburns und Jean Moreau haben im Alter an Faszination nichts eingebüßt. Die Kunstprodukte Raquel Welch, Bo Derek, Linda Evans werden ersetzt durch immer neue Pin-Ups. Madonna, Cher, Kim Basinger. Heute wissen wir, dass die Männer, für die wir am meisten geschwärmt haben, Cliff, Hudson, Cooper, homosexuell waren. James Dean ist tot, Marlon Brando kurz vorm Platzen und Robert Redford auch nicht mehr, was er mal war. Die Träume verblassen, aber ins Kino gehen wir immer noch, um uns Geschichten erzählen zu lassen. Zwar wird oft, allzu oft, Nacktheit mit Erotik verwechselt und Brutalität mit Männlichkeit, aber plötzlich gibt es Filme wie »Die besten Absichten« oder »Ein Engel an meiner Tafel« und da sitzen wir und sind glücklich, wie es die Inschrift über dem Kino von Gentilly besagt. das Walker Percy in seinem Buch vom Kinogeher beschrieben hat. Die Inschrift lautet: Wo Glück so wenig kostet. Das ist das ganze Geheimnis.
Es liest für Sie Tom Petersen, eine Kolumne von Manfred Degen. Niptide und Ostwind. Irgendwo an der Ostsee, in einem Yachthafen an der Flensburger Förde, an einem Wochenende Ende Juli. Sonnenschein mit 5 Windstärken aus Ost. Fallen klappern, Wimpel flattern. Auf allen Booten hektische Betriebsamkeit. Crewmitglieder schleppen Proviant über wackelige Stege, Leinen werden aufgeschlagen, die ersten Yachten verlassen unter Motor den Hafen und kaum sind sie draußen, gehen die Segel hoch. Die Boote nehmen Fahrt auf, schieben gewaltige Lage, die Bugwelle schäumt, die Stimmung ist super, 100 weiße Segel bis zum Horizont. Das Segelherz lacht, heute stimmt alles. Nur gut 100 Kilometer weiter westlich, gleicher Tag, gleiche Stunde, in einem kleinen Tiderhafen südlich von Westerland, Sylt. Sonntagmorgen, Sonnenschein, strammer Wind aus Ost mit 5 Windstärken. Crewmitglieder schleppen leere Getränkeflaschen von den Booten über wackelige Stege. Es ist 3 Tage nach Halbmond, es ist Niptide. An solchen Tagen kommt nur ganz wenig Wasser für auch nur kurze Zeit. Dazu dann strammer Ostwind. Der sorgt dafür, dass überhaupt kein Wasser kommt. Nur wenn man sich auf den Deich stellt, kann man das Wasser sehen. Ganz da hinten im Priel blinkt es frech in der Sonne. Die Boote liegen im Hafenschlick. Im Hafenschnick knispelt und knaspelt es, das Watt lebt. Die Skipper sitzen in ihren Booten schweigend, die Augen auf 7:30. Mal kurz rüber zum Fischmarkt nach Föhr oder in die Blaue Maus nach Amrum. Das kannst du alles heute knicken. Stattdessen ist Rotzklopfen angesagt, Deckschrubben, die Bilge muss gestrichen und Frischwasser soll gebunkert werden. Außerdem ist das Leselicht im Vorschiff defekt. Doch der Skipper sitzt weiter in der Pflicht und denkt dran, beziehungsweise denkt danach, das kann alles warten. Warum geht's denn eigentlich im Leben? Rausfahren? Das ganze Segelzeug hochzerren? Gischt fliegt einen um die Ohren? Beim Segelbergen verabschieden sich alle Fingernägel von dir und beim Anlegen zerlegst du womöglichst den Steg? Am Abend bist du wieder da, wo du auch am Morgen schon warst. Nichts hat sich verändert. Nur das Bier ist alle und der Hunger quält. Gutes Stichwort. Hunger. Ein Lächeln überhuscht das derbe Gesicht des Seglers. Jetzt wollen wir erst einmal die Reusen kontrollieren. Hat die letzte Flucht was gebracht und müssen wieder Dosenravioli auf den Teller geschlumpft werden? Tatsächlich. Ein 30 Meereschen warten in der Reuse darauf, ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt zu werden. Auf dem Rückweg, kurz bevor die Pfanne mit Olivenöl heiß gemacht wird, werden noch ein paar Austern von der Buhne gepflückt. Ein kurzer Anruf dann beim Schwager Berthold, der in seinem Schrebergarten wühlt. Eine Stunde später erscheint er mit einer Schüssel Salat, reifen Tomaten und frischen Getränken. Und während die Tomaten mit den Meereschen in der Pfanne brutzeln, werden die Austern mit leichtem Weißwein verköstigt. Denn die Stimmung ist schon ziemlich merklich aufgehellt, werden die köstlichen Fische aufgetragen und unsere Gedanken fliegen rüber zur Ostseeküste, wo die heimgekehrten Ostseesegler sich gerade die Dosen Ravioli warm machen. Niptide, ich sag mal so, für einen Westküstensegler ist das immer wieder eine kulinarische Großereignis.
Das Kopernikus-Gymnasium wird 60. Als eine Schule, die sehr stolz sein darf auf ihre Vergangenheit, die Zukunft bei den Hörnern packen kann und will und der zu ihrem Glück eigentlich nur noch fehlt, dass sie endlich ein paar der dringend nötigen neuen Räume bekommt. So präsentierte sich das Norderstedter Kopernikus-Gymnasium zur Feier seines 60-jährigen Bestehens. Am 18. Juli wurde der runde Geburtstag mit einem Festakt in der Aula gefeiert, mit vielen Ehrengästen, sogar aus dem Ausland, einer Prise Humor und auch Musik. Schule ist immer in Bewegung. Wir werden immer Antworten auf neue Zeiten finden müssen, in einer Zukunft, die zunehmend unsicher und weniger verlässlich ist, sagte Schulleiterin Heike Schlesselmann in ihrer Rede. In einem Abendblatt-Interview hatte sie zuvor betont, wie stark die Digitalisierung bereits heute das Schulleben verändere. Aber auch frühere Herausforderungen wie die Corona-Pandemie habe man souverän gemeistert. Sie sei stolz auf vieles, etwa, dass man mittlerweile Schülerinnen und Schüler aus 53 Nationen habe. Ich sehe das als Stärke, so Schlesselmann. Und auch das Profil als Europaschule hob sie hervor, was internationale Kontakte in Länder wie Frankreich, Spanien, Litauen und nach Polen ermögliche. Aus dem östlichen Nachbarland war sogar Besuch gekommen. Zwei Lehrer aus der früheren Partnerschule in Chef bei Danzig. Mit Sieglinde Huszak und Wolfgang Fuhrmann waren zwei ehemalige Schulleiter gekommen, außerdem viele Norderstedter Politiker und Verwaltungsmitarbeiter wie Sozialdezernentin Katrin Rösel und Tim Bernitt vom Amt für Gebäudewirtschaft. Aus Kiel war der Landtagspolitiker Patrick Pender gekommen, auch viele Vertreter anderer Schulen waren dabei. Außerdem natürlich Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder, die 1987 selbst ihr Abi am KOPP gemacht hatte. Auf zuvor vergleichsweise zaghaft angebrachte Hinweise auf die nach wie vor bestehende Raumnot ging sie in ihrer Rede ein. Ich freue mich auf eine Symbiose mit dem Bildungshaus, sagte sie. Darauf anspielend, dass die Schule ab 2026 übergangsweise einige Räume des nebenan entstehenden Baus nutzen können soll. Und sie sagte auch, ich freue mich auf den Anbau, der kommt. Gemeint war der lange erwartete Musikanbau. Bevor hier die Bagger rollen können, ist allerdings noch ein finaler Beschluss der Stadtvertretung am kommenden Dienstag nötig. Vielleicht gehört es ja sogar irgendwie zur DNA der Schule, dass dort immer Baumaßnahmen geplant sind oder dringend benötigt. Es ziehe sich wie ein roter Faden durch die Jahrzehnte, sagte Sieglinde Huszak in ihrer Rede. Dennoch, im Prinzip sei vieles sehr gut gelaufen, betonte nicht nur sie. Auch Dr. Kai Niemann, zuständig für Schulaufsicht im Bereich Gymnasien im Kieler Bildungsministerium, sagte, die Schule hat sich prächtig entwickelt. Sie habe immer Mut zur eigenen Linie bewiesen, zum Beispiel vor 7 Jahren, als man am KOPP entschied, als einziges Gymnasium in Schleswig-Holstein beim G8, dem Abitur nach 8 Jahren zu bleiben. Niemann, damals war ich selbst ein bisschen skeptisch, ob das wohl gut gehen würde. Aber heute darf man wohl sagen, es war die richtige Entscheidung. Zum Ende des Festakts, den die Big Band der Schule immer wieder mit ein paar Musikeinlagen auflockerte, hatten Vertreter der Schülerschaft das Wort. Sie fanden hier und da sarkastische und selbstironische, doch im Großen und Ganzen sehr freundliche Worte über ihre zu Ende gehende Schulzeit. Auch die Lehrer wurden mit netten Worten bedacht. Alicia Kreuzlin drückte es so aus: Das hier ist ein Ort, an dem wir wachsen, nicht nur in die Höhe, sondern auch als Menschen. Gegen Nachmittag ging dann die Feier in der Aula in ein Fest auf dem gesamten Schulgelände über. Für das Lehrerkollegium wird es eine Art Nachspiel geben. Schulleiter A.D. Fuhrmann machte nämlich ein besonderes Jubiläumsgeschenk, ein gemeinsames Frühstück auf seine Kosten.
Noch zum Schluss eine kurios anmutende Pressemeldung. Hängematte im ICE. Es ist nicht zu fassen, auf was für Ideen die Menschen kommen können. Da hatte sich doch ein Fahrgast im Nachtzug zwischen den Gepäcknetzen eine Hängematte gezogen, in der er es sich gemütlich gemacht hatte. Er fühlte sich darin offenbar so wohl, dass er die Weisung des Zugpersonals nicht befolgte, seine Position aufzugeben. Auch die herbeigerufene Polizei in Uelzen konnte ihn nicht umstimmen. Er reagierte weiter mit Unverständnis und wurde sogar beleidigt. Schließlich wollte man ihn festnehmen. Dabei ließ er sich aus der Hängematte fallen und sperrte sich weiterhin. Als er sich schließlich auf der Wache beruhigt hatte, durfte er gehen. Sein Zug war weg und eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand, der kam er mit auf seinem Weg. Nun durch Nacht und Nebel.
Norderstedt hat jetzt eine Stadt-App. Stolz präsentierte Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder gemeinsam mit Chief Digital Officer Sonja Bahnsen und Projektleiter Sven Schmidt das Rathaus für die Hosentasche. Zur Feier des Tages war auch Dirk Schröter, Landesminister für Digitalisierung, vor Ort. 2022 wurde die App als Teil der Smart City Strategie beschlossen. Alles basiert auf Open Source. Die Zuständigkeit liegt in der Verwaltung. Wir haben selbst Zugriff, betont Schmieder. Insgesamt kostet die Stadt-App etwas mehr als 70.000 Euro. Keinesfalls wollte man nur die Internetseite norderstedt.de spiegeln. Wer die App startet, sieht aktuelle News, basierend auf Mitteilungen des Rathauses. Darunter befindet sich die Terminvergabe. Auch der Mängelmelder wurde integriert, die Fotofunktion verbessert. Der Abfallkalender, ähnlich der bereits vorhandenen Abfall-App, ist eingepflegt. Beide Anwendungen sollen zunächst parallel laufen. Via Schnellkontakt können Anfragen direkt geschickt werden an die Stadt. Die Veranstaltungsübersicht ist selbsterklärend. Unter interessante Orte sind öffentliche Spielplätze zu finden, dazu Parkplätze, Baustellen, Apotheken und Parkanlagen. Die App soll regelmäßig aktualisiert und erweitert werden, heißt es. Einen Meilenstein in der Kommunikation mit dem Bürger nannte Minister Schröter die App. Diese könne auf die Angebote, die Norderstedt hat, hinweisen. Was läuft? Was ist Thema? Was sind Anlaufstellen? Hier habe Norderstedt eine gewisse Vorbildfunktion. Tumult im Norderstedter Rathaus. Es gab eine stürmische Sitzung. Politik und Verwaltung zeigen wenig Verständnis für Kritik an Millionenprojekt in Friedrichsgabe. Fast hätte die Stadtverwaltung ein gutes Dutzend Bürgerinnen und Bürger mit Polizeiunterstützung aus dem Plenarsaal im Rathaus verweisen müssen. Nach etlichen Zwischenrufen unterbrach Tobias Schloh, Vorsitzender des Sozialausschusses, die Sitzung. Ich bitte die Verwaltung, jetzt das Hausrecht durchzusetzen, sagte der SPD-Politiker und blickte in ratlose Gesichter. So etwas hat Norderstedt noch nicht erlebt. Schließlich machte Schloh den Anwesenden ein Angebot zur Güte. Wenn Sie sich ruhig verhalten, können Sie bleiben. Ich werde aber keine weitere Unterbrechung mehr dulden. Danach gingen mehrere Bürgerinnen und Bürger unter Unmutsbekundungen von selbst. Ein Teil aber blieb und verfolgte leise weiter die Sitzung des Sozialausschusses. Den Eklat löste der Beschluss zum Neubau von 4 Gebäuden nach dem Norderstedter Modell am Hermann-Klingenberg-Ring im Stadtteil Friedrichsgabe aus. Es geht um 40 Sozialwohnungen, die die Stadt ab Frühjahr 2027 für etwa 12,5 Millionen Euro bauen will. Dagegen regt sich vehementer Widerstand von Anwohnerinnen und Anwohnern, die fehlende Durchmischung und mangelhafte Kommunikation im Vorfeld beklagen. Innerhalb einer Woche sammelten sie 230 Unterschriften, wendeten sich an alle Fraktionen und kamen zu politischen Sitzungen, um dort ihr Anliegen in Einwohnerfragestunden vorzutragen. Zu spät aus Sicht von Verwaltung und weiten Teilen der Politik. Letztere hatte die Grundsatzentscheidung über das Bauvorhaben bereits am 21. November 2024 gefällt. Doch davon haben die Anwohnerinnen und Anwohner erst vor kurzem mitbekommen. Hinweise auf die Öffentlichkeit der Sitzungen und Beschlüsse dazu verschärften nun den Konflikt. Dies vertiefte die gegenseitige Verständnislosigkeit zwischen Zuhörenden sowie großen Teilen von Politik und Verwaltung. Zuletzt unternahm die Stadt einen Versuch, über das Norderstedter Modell ausführlich zu informieren, berichtete Sozialdezernentin Katrin Rösel. Die Anwohnerinnen und Anwohner im Hermann-Klingenberg-Ring erhielten vor wenigen Tagen einen vierseitigen Brief, den Sozialamtsleister Sirko Neuenfeld unterzeichnete und der dem Abendblatt vorliegt. In dem Schreiben beantwortet die Stadt zahlreiche Fragen aus ihrer Sicht. Es sei alles erklärt, sagte Rösel und fügte hinzu, man postuliert Menschen aus prekären Verhältnissen ein schwieriges Verhalten. In den beiden bereits realisierten Norderstedter Modellen läuft es, so Rösel, völlig unproblematisch. Doch der späte Informationsvorstoß glättete nicht die Wogen. Die Anwohnerinnen und Anwohner versuchten in der Ausschusssitzung außerhalb der dafür vorgesehenen Einwohnerfragestunde das Wort zu ergreifen. Als lautstarke Unmutsbekundungen und sichtbarer Protest durch Erheben von den Stühlen im Publikum folgten, drohte Schloh mit Sitzungsunterbrechung. Wenig später musste der Ausschussvorsitzende seine Drohung wahrmachen. Geschäftsordnung und Kommunalverfassung ließen ihm keine andere Wahl. Einwohnerinnen und Einwohner haben nämlich in Ausschusssitzungen außer in der Einwohnerfragestunde kein Rederecht. Nach der unfreiwilligen Pause ging es in der Abstimmung, die die CDU-Fraktion zuvor mit einem gescheiterten Antrag auf Umwandlung des Tagesordnungspunktes in eine weitere Lesung verhindern wollte. Grüne, SPD und WIN Freie Wähler stimmten für den Antrag, CDU und FDP enthielten sich, weil sie noch offene Fragen hatten. Die AfD war dagegen. Die Beschlussvorlage wird in der kommenden Stadtvertretung wieder auf der Tagesordnung stehen. Aus mehreren Fraktionen folgte die Bitte an die Verwaltung, weiter mit den Anwohnerinnen und Anwohnern in den Dialog zu treten. Spätestens sobald es konkrete Pläne gäbe, was und wann gebaut wird, soll es eine öffentliche Informationsveranstaltung geben, so die Antwort. Was bei den starken Protesten gegen den geförderten Wohnungsbau bislang untergegangen ist? Es gibt auch Bewohner mit einer anderen Sichtweise. Das machte eine Frau in der Einwohnerfragestunde deutlich. Sie vertrete eine kleine Gruppe, die an das Norderstedter Modell glaube. Wir begrüßen es sehr, wenn Flüchtlinge aus Unterkünften Wohnungen in Norderstedt bekommen, sagte sie. Sie glaube daran, dass es an der Haltung der Anwohnerinnen und Anwohner liegt, ob das Projekt ein Erfolg wird. Dann könne Integration gelingen. Wir sehen das sehr gelassen.
Hier nun eine kleine plattdeutsche Geschichte. Ich weiß nicht, wo keine Schrieversmann ist. Ich hefte sich mul jichtens wo kriegen. Martha wohnt bo, Hannes unten in Thus. Die beiden Familien sind do old worn. Die Frauen kun Geld miteinander und auch de Mann zün. Marthas Mann ist voll gestorben und sie lebt allang allein. Mit dem Willen lebt nur Hannes die Frau nicht mehr und Chlor für Martha im Bietostol. Doch er hüllt und fehlt Weißwerk für ihn. Nee, das will er nur gar nicht. Man sagt, macht er das nicht. Oh, Nee, und die Gardinen waschen. Die Kölk hätte einen Maler nötig. Ey, still, nu meint sie auch noch den Blauenstromverkehr. Das Betüdern ist nicht gut zu holen. Ey, fühlt sich doch wohl in den Fährwänden. Und in der Kölk, du sitzt ja auch nicht. Kommodig fühlt sie sich bloß in die Sessel, in der Wohnstuch. Dass er nun beten was länger im Krankenhaus wäre, hätte Martha die Chance genommen und in die Wohnung von Hannes, nur er mein, Chlor schippen mocht. Dono hätte sich in sie Sessel fallen loten. Na nu, dobi versackte so deep, dass sie verschreckt und röpft. Hüpp, was ist denn das hier nun bloß? Als sie bei der Tose gekommen ist, denkt sie, so galt das doch nun wirklich nicht. Die Sessel muss pulsiert werden. So will ich Hannes meine Freitmogen. Das Ungestüm von Sessel Ludwig Oppulster. Lang noch wär Hannes im Krankenhaus. Die Sessel wär nu wieder dat, wat heimol wesen is. Mann, als Hannes wieder nu Hus käm und sich in sien Sessel fallen lädt, du, geit dat doch gar nicht mehr so recht, als he dat wend is. He pfeddert wieder hoch. Na nu, he bekickt sich den Sessel, befüllt em und mag wat schön is. Nee, dat is nicht recht. Martha hätt sich an mein Sessel vergritten. Ruht u de Stuf und no Boden. He bimmelt so dull, als wär für Alarm und schafudert, als er noch gar nicht obmucht hätt. Der Frieden wär hin.
Bretonische Sehnsucht von Jean-Luc Banalek. Eine Rezension, geschrieben und gelesen von Dorit Klüsters. Heute möchte ich, Dorit Klüsters, euch den 13. Roman aus der bretonischen Krimiserie mit Kommissar Dupin vorstellen. Dupin hat von seinem Präfekten einen Spezialauftrag erhalten, den Tod eines Bewohners der Insel Île du Sang zu klären. Die Leiche des keltischen Musikers Lionel Sox wurde ans Ufer geschwemmt. Todesursache war eindeutig Ertrinken. Vielleicht war er von den Klippen gestürzt. Andererseits hätte schon ein leichter Schubs genügt, um jemanden von dem schmalen Spazierweg ins Meer zu stoßen. Das wäre einem perfekten Mord nahegekommen. Niemand hätte es beweisen können. Die Bürgermeisterin hatte Dupin eine Liste der Personen gegeben, zu denen der Tote Kontakt hatte. Besondere Beziehungen hatte er zu einer Gruppe Musikerinnen gepflegt, die einen hohen Bekannt- und Beliebtheitsgrad sowohl auf der Insel als auch auf dem Festland hat. Diese Menschen kümmern sich alle intensiv um das Bewahren der alten Bräuche und der ursprünglichen Musik. Alte Traditionen und Geheimnisse werden von den Inselbewohnern strikt unter Verschluss gehalten. Im Haus des Musikers werden Hinweise gefunden, die auf einen alten Ritus hindeuten, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen können. Doch beim Auswerten der Hinweise zeigt sich keiner der Inselbewohner sehr kooperativ. Obwohl Kommissar Rival, Dupins Kollege, sich gut mit der keltischen Geschichte auskennt, gestalten sich die Ermittlungen als äußerst schwierig. Auch bleibt es leider nicht bei dem einen Toten. Wer mysteriöse Geschichten, übersinnliche Fantasien und keltische Mythologie mag, der wird von diesem Roman begeistert sein. Ich fand das Buch spannend und habe es gern gelesen.
Und das war sie schon wieder, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die digitale Ausgabe der Norderstedter Hörzeitung. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei gewesen ist und wünsche Ihnen eine ganz tolle Woche. Ihr Thomas Klüß.